man geht ein bisschen weg von diesem Gedanken, Jüdinnen und Juden sind böse, sondern eher dieses alles Böse ist jüdisch. Also alles, was dann mit der entstehenden Moderne als negativ assoziiert wurde, als Verfall, als Ausbruch von Werten und Normen, wird eben als jüdisch kategorisiert. Und da geht es eben nicht mehr nur um Religion, sondern es ist ein allumfassenderes Bild, dass alles, was in irgendeiner Weise als negativ eingeordnet wird, eben als jüdisch gilt.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung an der Universität Trier. Mit Franziska Thurau und Luka Zabok spreche ich über Geschichte und Gegenwart von antisemitischen Verschwörungsmythen. Dabei klären wir die Entstehung, Verknüpfung und Bedeutung der Begriffe Antijudaismus, Antisemitismus und Antizionismus, schauen uns historische Veränderungen und Konstanten an und blicken darauf, wie die Ideologie des Antisemitismus bis heute eine Klammer um viele verschiedene Verschwörungsmythen bildet. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal oder Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge, auch bei Ko-fi oder bei Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Beide Gäste, Herr Zabok und Frau Thurau, stellen sich in dieser Reihenfolge auch vor und schildern ihren Weg zur interdisziplinären wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Antisemitismus und daran aufgehangenen Verschwörungsmythen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2025.
Hallo, mein Name ist Luka Zabok, ich bin 25 Jahre alt, habe in Trier an der Universität Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert, auch im Master, und bin mit der Gründung der Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung Trier, kurz IIA, auch auf diese Initiative gestoßen, war da sehr begeistert von der ersten Nachwuchstagung, die an der Uni Trier veranstaltet wurde, und bin dann ein Jahr später, im Jahr 2021, auch dort dazugestoßen. Arbeite seitdem als studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraft und beschäftige mich deswegen eben schon seit sehr vielen Jahren mit Antisemitismus und seinen Erscheinungsformen.
Mein Name ist Franziska Thurau. Ich studiere im Bachelor Archäologie und Geschichte und bin seit 2023 auch Mitglied bei der IEA, und zwar als studentische Hilfskraft. Ich bin ziemlich früh auf das Thema Antisemitismus im Laufe meines Geschichtsstudiums vor allen Dingen gestoßen und habe dann sehr schnell ein Interesse daran entwickelt, den Fokus auf die Genealogie des Antisemitismus zu legen, besonders eben auf strukturelle Ähnlichkeiten durch die Epochen hindurch, begonnen von der Antike bis in die Moderne. Und da ist mir auch unter anderem aufgefallen, dass es vor allen Dingen strukturelle Ähnlichkeiten bei Verschwörungsmythen gibt. Da werde ich gleich auch noch mehr zu erzählen. So bin ich dazu gekommen.
Als erstes wollten wir jetzt über diese verschiedenen Begriffe, Sie haben es eben die Genealogie genannt, also die Entstehung dieser verschiedenen Verschwörungsmythen, die irgendwie mit dem Thema Judentum zusammenhängen. Ich würde jetzt doch gerne spontan noch etwas vorziehen, und zwar lange Zeit hieß es Verschwörungstheorien. Warum sagen viele Leute seit einiger Zeit Verschwörungsmythen?
Das ist eine längere Forschungsdebatte, ehrlich gesagt, und da sind sich die Leute auch noch nicht ganz einig. Im Grunde genommen heißt es eigentlich, dass Theorie besagt, dass da eine gewisse Wissenschaftlichkeit dahinter steckt, und deswegen distanziert man sich eher davon, weil hinter einer Verschwörungstheorie eben keine Wissenschaftlichkeit dahinter steckt. Deswegen versucht man da andere Begriffe, wie beispielsweise Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen etc. Da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die man da versucht anzuwenden.
Und der Begriff der Theorie beruht ja auch auf der Möglichkeit zur Falsifizierung, also dem Anspruch, dass man eigentlich immer alles daran setzt, die eigene Theorie zu falsifizieren, um sie dann weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo sich Verschwörungsmythen auch von wissenschaftlicher Theorie unterscheiden, da man eben voraussetzt, dass das eigene Wissen absolut ist und man die absolute Wahrheit schon entdeckt hat und deswegen gar keine Mühe sich geben muss, um in gewisser Weise die Fakten zu prüfen oder eben diese zu falsifizieren.
Frau Thurau, wir haben eben über diese Entwicklung, diese Genealogie gesprochen und da sind drei Begriffe zentral: der Antijudaismus, der Antisemitismus und der Antizionismus. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns diese drei Begriffe einmal aufschlüsseln würden.
Ja, also wenn man alle drei Begriffe sehr strikt voneinander trennt, würde Antijudaismus bedeuten, dass eine Feindlichkeit gegenüber dem Judentum aufgrund einer religiösen Basis halt ist, also auf theologischer Basis hat man eine Feindschaft gegenüber dem Judentum entwickelt. Bekannt ist da der christliche Antijudaismus vor allen Dingen. Das gab es allerdings auch schon in vorchristlicher Zeit. Der Antisemitismus selbst grenzt sich dann davon ab, dass es halt immer weiter losgelöst vom realen Judentum ist. Das heißt, der Antisemitismus ist ein gesamtes Weltbild, es ist eine Ideologie, die auch theoretisch ohne das Judentum funktionieren würde. Das beinhaltet auch verschiedene Verschwörungsmythen, auf die wir auch noch eingehen werden, also Weltverschwörungsmythos etc. Das alles ist so abstrakt gehalten, dass es eben nichts mehr mit dem realen Judentum theoretisch zu tun haben müsste. Der Antizionismus wiederum ist, da kann der Herr Zabok auch noch mehr zu erzählen, die Feindschaft gegenüber Israel beziehungsweise dem Konzept des Zionismus, also der Idee eines jüdischen Nationalstaats. Da wird der Herr Zabok bestimmt eine noch detailliertere Erklärung geben können.
Genau, also der Antizionismus, um da vielleicht auch nochmal kurz drauf einzugehen, ist ja eine Antwort auf den Zionismus gewesen. Also auf das Projekt, eben einen jüdischen Nationalstaat zu gründen, als Reaktion auf einen jahrhundertelangen Antisemitismus in Europa und auf Basis eben dieses Ziels, endlich frei von Antisemitismus zu sein und diesen Nationalstaat aufzubauen, hat sich auch eine Gegenreaktion gebildet. Dabei muss man berücksichtigen, dass es natürlich auch unter Jüdinnen und Juden antizionistische Einstellungen gab und gibt. Also zum Beispiel unter ultraorthodoxen Jüdinnen und Juden, die sagen, ein jüdischer Staat kann nur vom Messias eigentlich geschaffen werden. Und es ist eine Anmaßung, dass menschlicherweise dieser Staat gegründet wird. Aber der Antizionismus kann eben auch antisemitisch gewendet werden und wird das in der heutigen politischen Praxis auch vielen Stellen. Da können wir aber auch später gerne nochmal tiefer darauf eingehen.
Bevor wir darauf tiefer eingehen, würde ich gerne in die Gedankenwelt dieser anderen Begriffe einsteigen. Und solche Phänomene wie Antijudaismus, Antisemitismus, die existieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern die hängen mit ihrer Zeit zusammen und die haben eine gewisse interne Logik. Das ist eine Erzählung, die dahinter steckt, womit man den Leuten erklärt, warum die Juden abzulehnen sind. Frau Thurau, was hat man denn in Antike und Mittelalter gegen die Juden in ganz dicken Anführungszeichen gehabt? Was hat man da erzählt, um eben diese Ablehnung dieser Gruppe zu rechtfertigen?
Ich würde vielleicht vor allen Dingen von der Antike her generell vorweg methodisch gesehen ein wenig vorsichtig sein mit dem Begriff Verschwörungsmythos etc. Anachronistische Begriffsanwendungen sind immer, da reagieren vor allen Dingen Historikerinnen und Historiker immer etwas allergisch drauf. Es gibt Verschwörungserzählungen aus der Antike, die gegen jüdische Menschen gerichtet sind, die sich tatsächlich auch durch die Geschichte ziehen, wenn man nach strukturellen Ähnlichkeiten sucht. Eines davon ist beispielsweise eine Form von Weltherrschaftsverschwörungsmythos in der vorchristlichen Zeit. Beispielsweise sagt hier Sueton, also ein antiker Schriftsteller, er spricht von einer Prophezeiung, nach der Männer aus Judäa kommen würden, um die Welt zu regieren. Hier muss man natürlich sagen, dass das Konzept, um die Welt zu regieren, natürlich ein ganz anderer war in der Antike als in der Moderne, aufgrund anderer Lebensrealitäten und so weiter. Man kann es teilweise auch eher als Teil des allgemeinen Diskurses über die politische Macht im Römischen Reich sehen, als eine systematische Verschwörungsideologie im Sinne von, die Juden wollen die Weltherrschaft haben. Dann auch ganz wichtig ist der solchen Verschwörungsmythos, der ja dann vor allen Dingen im Mittelalter im Sinne von Brunnenvergiftung, dazu werde ich gleich noch etwas sagen, dann ja vollständig ausgereift wurde. Und zwar gab es in der Antike im 3. Jahrhundert vor Christus bereits die sogenannte Exodus-Gegenerzählung. Der Exodus ist ja bekannt als die Erzählung, nach der die Juden von Moses aus Ägypten befreit wurden. In der Antike im 3. Jahrhundert vor Christus hat sich bereits eine Gegenerzählung dazu gegründet und nach der seien Juden als Aussätzige vertrieben worden aus Ägypten und als Ursache des ägyptischen Niedergangs bezeichnet worden. Und diese Verbindung von Juden mit Seuchen und Krankheiten etc. wird durch die gesamte Antike tradiert und somit dann eventuell, das ist eine Arbeitshypothese, ins Mittelalter dann auch überliefert. Das Ganze hat eben strukturelle Ähnlichkeiten mit diesem Brunnenvergiftungsmythos, nachdem die Juden eben Brunnen vergiftet hätten zur Zeit der zweiten Pest, um systematisch eben gegen die Christenheit vorzugehen. Das sind aber, wie man hier schon heraushört, auch qualitativ vollkommen unabhängige Verschwörungsmythen. Etwas, wo ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen werde in den mittelalterlichen Verschwörungsmythen, ist der sogenannte Ritualmordvorwurf. Es gibt gewisse Vorläufer in der Antike und zwar spricht hier ein Autor namens Flavius Josephus, der selbst jüdisch ist, der ja solche judenfeindlichen Narrative auch überliefert, davon, dass halt gesagt wird, dass Juden jährlich Griechen fangen würden, um diese dann zu mästen, zu verspeisen und letzten Endes einen Feindschaftsschwur auf sie zu schwören etc. Das Ganze kann natürlich auch als allgemeine Propagandatechnik genutzt worden sein zur Dämonisierung und Dehumanisierung. Dieses Muster, also diese Strukturen wiederholen sich allerdings im Mittelalter und das Ganze dann in einem christlichen theologischen Rahmen. Das heißt, die Strukturen, die gab es vorher schon in der Antike. Mit dem christlichen Antijudaismus wird das Ganze allerdings mit einer völlig neuen Folie betrachtet, und zwar aus der christlich-theologischen Folie. Und da wird beispielsweise die Ritualmordlegende erhält einen ganz neuen Anstrich, wenn man es so sagen kann. Und zwar, um das Ganze kurz zu erklären, der Ritualmord oder die Ritualmordlegende besagt, dass jüdische Menschen angeblich Christenkinder töten würden für religiöse Rituale. Das heißt, es entsteht auch ein Vorwurf der rituellen Wiederholung der Christuskreuzigung. Das Ganze ist quellenmäßig zuerst in England festgestellt worden, hat dann allerdings Verbreitung gefunden im ganzen europäischen Raum. Damit in Verbindung steht dann auch der Hostienfrevel-Vorwurf, der quasi auch mit dem Ritualmord häufig in Verbindung stand und die Wiederholung der Christuskreuzigung durch die Hostienschändung darstellen sollte. Also in der christlichen Lehre stellt die Hostie den Leib Christi dar, bedeutet also, die Hostie zu schänden ist ein direkter Akt gegen Christus und gegen die Christenheit entsprechend. Die Brunnenvergiftung, die ich eben erwähnt habe, bildet dann einen gewissen Kulminationspunkt in der zweiten Pestepidemie, die zwischen 1347 und 1353 stattfand und einen sehr großen Teil der europäischen Bevölkerung in den Tod gerissen hat. Hier werden die Juden systematisch als Verursacher dieser Pest beschuldigt. Der Vorwurf ist hier eben die Vergiftung von Brunnen und Wasserquellen aus Hass gegen die Christenheit. Und ja, das Ganze führte zu extrem gewaltsamen Pogromen in ganz Europa und hunderte jüdische Gemeinden wurden daraufhin auch vernichtet, um auch die Dimension klarzumachen, was solche Narrative anrichten können. Diese ganzen Vorwürfe, also der Ritualmord, Hostienfrevel, Brunnenvergiftung, die ja teilweise strukturelle Ähnlichkeiten mit Vorgängern aus der Antike haben, das Ganze verschmilzt jetzt quasi zu einem kohärenten Weltbild im Mittelalter, und zwar des okkulten Krisenstifters, wenn man es so nennen kann. Das heißt, hier wird ein Verschwörungsmythos gebildet von Juden, die im Geheimen wirken und als okkulte Krisenstifter fungieren. Dabei handelt es sich mehr oder weniger um eine systematische Schuldzuweisung dann für alle gesellschaftlichen Krisen und Katastrophen, und es entsteht ein Muster nach dem Motto, ja, suche den Juden hinter jeder Krise. Und das Ganze gewann dann im Mittelalter große Verbreitung durch Kirchenjahrfeste, Wallfahrten, Predigten, Volkserzählungen, Fastnachtsspielen, auch in bildnerischen und künstlerischen Darstellungen. Ja, und das Ganze verstärkte die Mythenbildung eben noch mehr. Und diese Vorstellungen liefern dann bis ins 20., teilweise 21. Jahrhundert auch Anlass für verschiedene Ausartungen von Verfolgung.
Um da was zu ergänzen, was ganz interessant ist, auch für das spätere Auftreten des Antisemitismus und auch für den Vergleich zwischen islamischem und christlichem Antisemitismus, ist, glaube ich, die unterschiedliche Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden in der Antike wichtig und beziehungsweise dann auch im Mittelalter wichtig, während man im Christentum ja genau diesen Punkt hatte, dass Jüdinnen und Juden in Gestalt von Judas so mächtig waren, dass sie sogar Jesus umbringen konnten und damit nach diesen Regeln der heiligen Dreifaltigkeit auch Gott selber, also eine Kraft, die in der Lage ist, Wahnsinniges zu vollbringen, war das im Islam zu dieser Zeit und dann später im entstehenden Islam ein ganz anderes Bild. Da ist überliefert, dass Mohammed in Medina im Jahr 628 die Juden bekriegt und dann auch geschlagen hat. Das hat dazu geführt, dass Jüdinnen und Juden in der islamischen Welt in den folgenden Jahrhunderten immer eigentlich als schwach und unwürdig dargestellt worden sind. Also während man im Christentum eher diesen Aspekt hat, die Juden sind zu mächtig und gefährlich für uns, war es im Islam eigentlich immer so, dass Jüdinnen und Juden untergeordnet worden waren. Das hat sich dann in der Funktion des Dhimmi auch gezeigt. Also als Dhimmi haben Juden in der arabisch-muslimischen Welt gegolten, die dann weniger Rechte hatten dort. Und das hat sich erst mit dem Anruf des europäischen Antisemitismus in den islamischen Raum gewandelt. Da kommen wir dann auch selbst noch hinzu wahrscheinlich.
Diese Vorurteile, diese Legenden und Mythen über die Juden, war das etwas, was im Volksglauben verankert war? War das etwas, was bei den Eliten verbreitet war? Oder ist das etwas, was umfassend in der europäischen Christenheit etwas Wirkmächtiges war?
Da kommt es jetzt tatsächlich entscheidend auf die Epoche an. Also wenn wir auf die Antike schauen, dann sind allein von unserer Quellenüberlieferung her uns natürlich eher die literarischen Quellen stehen uns zur Verfügung, die ja auch tatsächlich nur von den Eliten verfasst und gelesen wurden. Es gibt noch andere Quellen beziehungsweise eine andere Quellengattung, die mehr Aufschluss darüber geben kann, inwiefern Feindlichkeit gegenüber Juden herrscht hat in der Antike, und das ist die Papyrologie. Und mehr oder weniger können wir dadurch direkt aus der Alltagswelt der Menschen lesen, wie sie gedacht haben, wie sie ihren Alltag bewerkstelligen konnten etc. Und aus der papyrologischen Überlieferung sind uns in der Tat einige Papyre auch überliefert, die ja Feindschaft gegenüber der jüdischen Bevölkerung äußern, die sich teilweise auch decken mit dem, was uns literarisch überliefert ist. Allerdings muss man auch hier bei der papyrologischen Überlieferung aufpassen, dass es sich nicht teilweise auch um Eliten handelt, die das Ganze verfasst haben. Das bedeutet also, aus der Antike ist es etwas schwieriger zu betrachten. Es gibt beispielsweise einen Korpus, der nennt sich die Alexandrinischen Märtyrerakten. Da wird der Bürgerrechtsstreit aus Alexandria direkt betrachtet oder niedergeschrieben von den Alexandrinern aus. Und ja, die sind sehr feindlich gegenüber der jüdischen Diaspora-Gemeinde in Alexandria eingestellt. Und da erkennt man sehr interessant, dass die Frustration, die die alexandrinische Gemeinschaft teilweise gegenüber dem Kaiser hat, besonders zur Zeit von Kaiser Trajan, dass die jüdische Diaspora-Gemeinde teilweise als Projektionsfläche für die Entscheidungen des Kaisers genutzt werden. Also eine Struktur, die eigentlich eher aus dem moderneren Antisemitismus bekannt ist. Und genau, das ist uns beispielsweise durch die Papyri überliefert. Im Mittelalter ist ziemlich ersichtlich, dass alleine durch die Pogrome, die uns überliefert sind, und durch die christliche Theologie, die das Ganze noch weiter verbreitet hat, das Ganze hat nochmal einen starken Wendepunkt genommen mit Luther, wo die Feindlichkeit gegenüber Juden extrem zugenommen hat nochmal. Da ist durchaus davon auszugehen, dass das keine alleinige elitäre Angelegenheit gewesen ist.
Wenn wir jetzt weitergehen aus dem Mittelalter hinaus finden wir in der frühen Neuzeit zunehmend eine Emanzipation der Juden, eine rechtliche, wenn nicht unbedingt Gleichstellung, dann aber doch Besserstellung, bis wir irgendwann in das Gebiet des Antisemitismus kommen. Und fasse ich das richtig zusammen, wenn ich sage, beim Antijudaismus hat man den Juden vorgeworfen, was sie taten oder tun angeblich. Im Antisemitismus wirft man ihnen vor, was sie sind.
Ich würde es tatsächlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eher andersrum betrachten, dass man im Antijudaismus den Juden vorgeworfen hat, jüdisch zu sein. Und aufgrund dessen, ja, im Mittelalter hat man vor allen Dingen von der Verstocktheit der Juden gesprochen, also dass sie nicht erkennen, was die wahre Botschaft ist, dass der Messias doch auf die Erde gekommen ist, etc. Und Antisemitismus werden den Juden Sachen unterstellt, die sie in der Realität niemals tun.
Ich hatte das, glaube ich, mehr so in die Richtung gemeint, im Mittelalter wirft man ihnen vor, aus dem Glauben heraus falsche Dinge zu tun, und im Antisemitismus wirft man ihnen vor, biologisch das Falsche zu sein. Habe ich das falsch verstanden?
Ich glaube, was halt entscheidend ist, ist, dass man im Antijudaismus ja auch noch den Gedanken hatte, Jüdinnen und Juden können über das Mittel der Taufe übertreten und auf die richtige Seite übertreten. Also dass in dem konkreten Handeln von Juden immer noch trotzdem das Potenzial liegt, sozusagen aus Sicht der Christen auf die Seite zu wechseln. Der Antisemitismus geht von dieser Möglichkeit der Taufe als Selbstreinigung weg und sagt eben, es ist im Wesen von Jüdinnen und Juden so tief verankert, dieses Böse, dass eine Taufe dann gar nicht mehr möglich ist. Also auch wenn wir jetzt später noch auf den Nationalsozialismus kommen, da war das ja keine Möglichkeit mehr für Jüdinnen und Juden, sich selber zu retten, einfach sozusagen nicht tauchen zu lassen. Und man geht ein bisschen weg von diesem Gedanken, Jüdinnen und Juden sind böse, sondern eher dieses alles Böse ist jüdisch. Also alles, was dann mit der entstehenden Moderne als negativ assoziiert wurde, als Verfall, als Ausbruch von Werten und Normen, wird eben als jüdisch kategorisiert. Und da geht es eben nicht mehr nur um Religion, sondern es ist ein allumfassenderes Bild, dass alles, was in irgendeiner Weise als negativ eingeordnet wird, eben als jüdisch gilt.
Aber Sie haben es gerade angedeutet, der Antisemitismus kommt nicht erst mit dem Nationalsozialismus in die Welt, den gab es schon vorher. Wie ist diese Idee entstanden, dass man eben den Juden eben alles Böse, wie Sie es gesagt haben, auf der Welt andichtet?
Ja, das ist eine große Forschungsdebatte. Es wirft ja mehr oder weniger die Frage aus, ab wann man von Antisemitismus sprechen kann, ab wann Antijudaismus abgelegt wurde. Es gibt da verschiedene, David Nirenberg zum Beispiel sagt, dass Antijudaismus und Antisemitismus eine große Schnittmenge haben, man das gar nicht so scharf voneinander trennen sollte methodisch. Deswegen einen klaren Zeitpunkt zu benennen, ab wann es einen Kipppunkt gab zwischen Antijudaismus und Antisemitismus, ist, glaube ich, aus historischer Perspektive auch ziemlich schwer zu beantworten.
Ich würde sogar eher sagen, dass der Antijudaismus nur ein Teilgebiet eben des Antisemitismus ist. Also dass es ja unterschiedliche Aspekte des Antisemitismus gibt, der in ganz unterschiedlichen Epochen mit ganz anderen Fokusmöglichkeiten sich immer die Umstände und den Identitätsmarker auch aussucht, der gerade gesellschaftlich hegemonial ist. Also wenn man in der Mittelalter zum Beispiel noch die Religion hatte, die einen sehr, sehr hohen Stellenwert hatte, da war es halt eben dieser religiöse Antijudaismus, obwohl eben die Narrative und Topoi, wie zum Beispiel Ritualmordlegende oder Ähnliches, das sind ja die gleichen, die wir auch heute in der Gegenwart sehen. Sie werden nur anders verpackt. Also deswegen glaube ich, dass der Antijudaismus gar nicht unbedingt so sehr zu trennen ist vom Antisemitismus, sondern eher eine Form also des nahtlosen Übergangs und der Vorläufer dessen, was wir heute als modernen Antisemitismus betrachten, gesehen werden kann. Und das, obwohl eben mit der Moderne und dem entstehenden Kapitalismus ja ganz andere Umstände und auch Umbrüche vonstatten gegangen sind. Also die Moderne hat ja zu einer abstrakteren Traditionsverhältnissen geführt, während man vorher eben das direkte, konkrete Verhältnis zwischen Feudalherren und Untergebenen beispielsweise hatte, ist es jetzt nur noch so, dass man auf einem abstrakt leidenden Markt seine Arbeitskraft verkauft und ganz andere Mechanismen eben zutage treten. Und diese Ausweichung des konkreten, des personellen, persönlichen Kontaktes wird dann umgemünzt in den Wunsch, doch irgendjemanden dafür haftbar machen zu können, für all diese Verwerfungen und Umwälzungen. Und genau da setzt dieser moderne Antisemitismus an und sagt eben, es sind Jüdinnen und Juden.
Genau, also das, was den Antisemitismus ja in sich ausmacht, ist seine Anpassungsfähigkeit. Deswegen lassen sich ja auch strukturelle Ähnlichkeiten durch die ganzen Epochen finden. Es muss dann eben nur jeweils den epochenmäßig kontextualisiert werden.
Aus dieser Zuschreibung des Schlechten an die Juden lässt sich daraus auch erklären, dass der Nationalsozialismus auch in sich völlig widersprüchliche Verschwörungsmythen über die Juden erzählt. Also es gab ja einerseits die kommunistisch-jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, die die ganze Welt mit dem Sozialismus überziehen wollte. Auf der anderen Seite spricht man von den Finanzjuden, die die USA als große kapitalistische Macht lenken. Und andererseits sind Juden, die einerseits die Weltherrschaft an sich reißen wollen, in der Sowjetunion auch verschrien als Leute, die es nicht mal schaffen, ihre eigenen Dörfer sauber zu halten. Also da sind ja wirklich in alle Richtungen, alle Erzählungen von den Juden gleichzeitig existent.
Ja, also das ist so ziemlich das auch, was zum einen einen Verschwörungsmythos ausmacht, zum anderen eben auch den Antisemitismus. Und zwar müssen Verschwörungserzählungen nicht logisch sein und müssen sich auch nicht zwangsläufig ausschließen. Mit beiden Verschwörungserzählungen hat man jegliche Ängste, die in der Bevölkerung existieren, abgedeckt. Und von daher gab es dahingehend auch keinen Widerspruch zu sehen.
Das zentrale Dokument für den modernen Antisemitismus sind ja eigentlich die Protokolle der Weisen von Zion, also diese um 1900 rum entstandene Fälschung, die angeblich Geheimprotokolle einer Sitzung von mächtigen Jüdinnen und Juden abbilden soll. Und in diesen Protokollen der Weisen von Zion ist gerade dieser Gedanke eben auch sehr stark, dass da es so scheint oder so argumentiert wird, dass es Juden gar nicht so sehr darum geht, welche subversive Strömung sie gerade unterstützen, sondern dass sie sowohl eben Bolschewisten als auch Kapitalisten und auch also ganz unterschiedliche und sich widerstrebende Ideologien unterstützen, solange sie eben darauf gerichtet sind, die etablierte, gute, harmonische Ordnung zu destabilisieren, um dann eben die Gesellschaft ins Elend zu stürzen und aus diesem Elend heraus einen jüdischen Weltstaat zu formieren. Das ist dann der Endpunkt laut den Protokollen der Weisen von Zion. Und da ist dann auch der Zusammenhang zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Also dieser jüdische Weltstaat wird dann in den Protokollen natürlich abgelehnt, also in der Deutung der Antisemiten. Und man hat seitdem natürlich Angst, dass Jüdinnen und Juden diesen Weltstaat in irgendeiner Weise etablieren könnten. Da gibt es zum Beispiel Verschwörungsmythen rund um EU und UNO, also heutigen supranationalen, internationalen Organisationen. Aber da wird man zum Beispiel von Seiten des Iran, der israelische Staat, als ein Ausgangspunkt zur weiteren Expansion und zur Unterjochung aller anderen Staaten auf dem Weg eben zu diesem jüdischen Weltstaat hingesehen. Das ist da dieser Kontext, weswegen es gar nicht so widersprüchlich oder paradox ist, dass das Judentum sowohl für Bolschewismus als auch für Kapitalismus verantwortlich gemacht wird, sondern dass es darum geht, dass Jüdinnen und Juden hinter jeglicher Revolution, hinter jeglichem Krieg, hinter eigentlich allem, was in irgendeiner Weise die Ordnung stört, stehen.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu den Protokollen der Weisen von Zion. Und zwar hat Herr Zabok ja auch gerade gesagt, dass sie klar gefälscht waren. Das war auch bekannt. Also die Protokolle der Weisen von Zion waren erwiesen, eine Fälschung, das war bekannt. Aber trotzdem fanden die Protokolle der Weisen von Zion globale Verbreitung und Akzeptanz. Und ja, dass es eine Fälschung war in diesem Sinne nicht relevant.
Da gibt es auch eine Version von Alfred Rosenberg, dem NS-Ideologen. Der hat auch eine Abhandlung der Protokolle der Weisen von Zion veröffentlicht. Und darin schreibt er sinngemäß, ja, es kann sein, dass diese konkreten Protokolle eine Fälschung waren. Aber die Realität, wie sie uns offenbar ist, beweist ja, dass das Grundkonzept richtig ist. Also es ist relativ egal, ob es am Ende eine Fälschung ist oder nicht, sondern die Antisemiten gehen ja vom Ende her aus. Sie sagen, die Welt ist so und so, das liegt an Jüdinnen und Juden und deswegen muss das ja schon seine Richtigkeit haben.
Das ist dann so eine ganz krude interne Logik. Es wird eine falsche Prämisse aufgestellt, aber von dieser falschen Prämisse aus sozusagen logisch der Rest dann fortentwickelt und damit erweckt es den Anschein von Wahrheit. Und dann sind wir wieder bei dem Idee, warum man besser nicht Verschwörungstheorie sagt, sondern Erzählung oder Mythos, weil die Prämisse halt eben nicht stimmt.
Genau, ja.
Sie haben eben dargestellt, wie wir vom Antijudaismus zum Antisemitismus kommen und dass es da eine doch wahrscheinlich große Schnittmenge gibt und Ähnlichkeiten. Und ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt vom Antisemitismus zum Antizionismus kommen, wird das nicht anders sein. Wie kommen wir jetzt in den Antizionismus rein und gab es auch schon Antizionismus vor 1948?
Im Grunde genommen gab es Antizionismus ab dem Zeitpunkt, wo es den zionistischen Gedanken gab, beziehungsweise der ausgesprochen wurde, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und ja, das Ganze wurde natürlich erheblich schlimmer mit der Gründung des Staates Israel. Genau, aber da wird Herr Zabok einiges mehr zu sagen können.
Also es gibt die Ursprünge des antizionistischen Gedankens auch schon weit vor Entstehen des Zionismus selber. Das hat natürlich dann nicht den Namen Antizionismus, aber diese Idee, dass Jüdinnen und Juden nicht dazu geeignet wären, einen eigenen Staat zu gründen, diese Idee gibt es schon viel, viel länger. Das war auch schon in der deutschen Romantik zum Beispiel präsent. Und das ist ein Gedanke, der sich dann natürlich mit dem entstehenden Zionismus noch weiter verschärft hat in der Debatte, die es zum Beispiel in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch darum gab, noch weiter verschärft hat. Es ist diese Idee, dass, also es ist eigentlich ein Blut-und-Boden-Gedanke, dass man sagt, es gibt verhaftete Völker, die auf einem bestimmten Grundland zu Hause sind, die hier ihre Wurzeln haben, die hier ihre Geschichte haben und es da eben eine natürliche Verbindung gibt. Und Jüdinnen und Juden wird abgesprochen, dass sie so eine Verbindung haben, weil sie eben diesen Zuschreibungen unterliegen. Sie seien kosmopolitisch, wurzellos, auch so Luftmenschen. All diese antisemitischen Zuschreibungen führen dazu, dass eben die Staatsgründung durch Jüdinnen und Juden als eigentlich unmöglich und als zum Scheitern verurteilt wahrgenommen werden. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern auch im islamischen Kontext. Also wenn zum Beispiel heute immer nur vom zionistischen Gebilde gesprochen wird, statt vom Staat Israel, dann zweifelt auch dieser Terminus ja schon an, dass es einen wirklichen Staat gibt. Also einen Nationalstaat, der von Jüdinnen und Juden maßgeblich gestaltet wird. Das war zumindest der Grundgedanke des Antizionismus, der sich auch in den letzten Jahren noch mal ein bisschen verändert hat, gerade in eher liberaleren oder postkolonialen Milieus, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Es gab aber natürlich auch von linker, anarchistischer Seite Antizionismus, der nicht unbedingt antisemitisch motiviert war und auch heute nicht unbedingt antisemitisch motiviert sein muss, wenn man beispielsweise Staatlichkeit als Ganzes ablehnt oder sagt, wir möchten eine staatenlose Welt, in der beispielsweise eben im heutigen Israel Juden und Muslime friedlich zusammenleben, dann ist das als solches noch kein Antisemitismus. Antisemitisch wird es dann zum Beispiel, wenn Israel als Staat dämonisiert wird, wenn der Nationalstaatlichkeit Israels ein anderer Charakter zugeschrieben wird als anderen Nationalstaaten und wenn auch das Verhältnis zwischen Israel und seinen BewohnerInnen ein anderes sein soll als in anderen Nationalstaaten. Also der Antizionismus hat relativ viele Gesichter und gerade vor 1939 beziehungsweise halt vor dem Nationalsozialismus waren das unterschiedliche Perspektiven auch innerhalb des Judentums selber, die teilweise dann valide waren. Aber dieses Bewusstsein, dass eine Katastrophe wie die Shoah geschehen kann, wenn es eben keinen jüdischen Schutzraum gibt, markiert eigentlich eine Form von Zäsur. Also wer nach dem Holocaust immer noch das Existenzrecht eines jüdischen Staates oder die Notwendigkeit eines jüdischen Staates aberkennt, der sagt eigentlich, dass jüdisches Leben keinen Schutz verdient, weil offensichtlich geworden ist, dass in der Diaspora unter in den europäischen Ländern dieser Schutz eben nicht gewährleistet werden kann.
Was ja auch wieder in sich widersprüchlich ist. Ich weiß, ich wiederhole mich da ständig, aber einerseits wird den Juden vorgeworfen, eine Weltherrschaft anzustreben. Andererseits wird gesagt, die können ja nicht mal einen einzelnen Staat aufbauen, kontrollieren, wie auch immer. Also inwieweit konnten sich denn solche Erzählungen, obwohl sie ja wirklich mit 5 Sekunden Nachdenken intern unlogisch sind, sich so durchsetzen?
Ich glaube, da muss man eben auch nochmal auf diese in der Moderne entstehende Trennung zwischen abstrakt und konkret eingehen. Und es gibt von Thomas Hauri auch diese und Klaus Holz diese Rede vom Juden als Dritte, als sogenannten Dritte. Das heißt, dass in der antisemitischen Wahrnehmung es einen Gegensatz, teilweise auch eine Feindschaft zwischen Nationen geben kann, also beispielsweise zwischen Deutschland und Frankreich. Das Gleiche gilt auch für Religionen, also dass man beispielsweise Christentum und Islam hat und das Judentum oder der Jude steht aber außerhalb von dieser natürlichen Gegenüberstellung. Sie sind nämlich Dritte. Sie sind überall und nirgendwo und sie zersetzen eben die Ordnung von innen heraus. Also sie sind unsichtbar. Also in einem Krieg von Deutschland und Frankreich gab es zum Beispiel ja mit der Dreyfus-Affäre den Beweis, dass Juden nochmal ein ganz besonderer Feind sind, dass Juden eigentlich zum Beispiel für die eigene Kriegsniederlage verantwortlich sind und dass sie sozusagen, es gibt auch von Karl Schmitt die Begriffe des wirklichen und des absoluten Feindes. Der wirkliche Feind ist der, den man tatsächlich sieht, der einem auf dem Schlachtfeld gegenübertritt, der in anderen Kontexten eben das Sichtbare ist. Auch heutzutage werden das beispielsweise Geflüchtete. Und es gibt den absoluten Feind, der hinter all dem steht, der diese Kriege erst anzettelt, der Gemeinschaften von innen heraus, der sich so tarnt, als wäre er Teil dieser Gemeinschaften, um die Gemeinschaft von innen zu zersetzen. Und der zum Beispiel dann auch eben Migrationsströme steuert. Also es ist eher ein Prinzip, ein abstraktes Prinzip und keine konkrete Tatsache, so, die dann auf die Juden projiziert wird.
Damit kommen wir allmählich aus der Geschichte heraus in die heutige Zeit, denn es gibt auch heute immer noch, immer wieder, vielleicht sogar mehr, das müssen Sie mir auch noch sagen, antisemitische, antizionistische Verschwörungsmythen. Und auch wenn das ein wirklich dann vielleicht auch jetzt geschmackloses Thema wird, was sind denn so die gängigen Mythen, die da den Juden heute noch angedichtet werden?
Man kann eigentlich in jeden Bereich gehen und in nahezu allen politischen Krisensituationen, bei Katastrophen, bei Pandemien, bei Kriegen, wird es immer eine antisemitische Verschwörungserzählung geben. Vielleicht ein kleines Beispiel, weil es relativ prägnant ist, der 11. September 2001. Um diesen Anschlag, diesen islamistischen Anschlag, ranken sich ganz, ganz viele unterschiedliche Verschwörungsmythen. Es wird gesagt beispielsweise, dass der israelische Geheimdienst diesen Anschlag in Auftrag gegeben hat, um eben Stimmung zu machen gegen Muslime. Es gibt die Verschwörungserzählung, dass Jüdinnen und Juden gewarnt worden seien an diesem Tag und deswegen nicht zur Arbeit erschienen sind. Es kann aber natürlich auch, was wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, bei allen Sachen, die man nicht so wirklich erklären und fassen kann, wie beispielsweise eine Pandemie. Wir alle können keine Coronaviren sehen physisch. Deswegen brauchen wir irgendwen, der dafür verantwortlich ist. Es kann nicht sein, dass es einfach eine Folge von unterschiedlichen Prozessen oder Hygienebedingungen oder Globalisierungstendenzen ist, sondern es muss eine Gruppe geben, die man dafür verantwortlich machen kann. Und das sind im Zweifel, weil es sich als kultureller Code ebenso etabliert hat, sind es Jüdinnen und Juden, die dann beispielsweise an der Corona-Pandemie die Menschheit, also die Menschheit steuern wollen, erstmal einen Ausnahmezustand verhängen und dann über Impfungen, über dann welche Chips, die implantiert werden, die Menschen so gefügig machen wollen, dass am Ende dieser Weltstaat, der jüdische Weltstaat steht, den ich eben schon mal angesprochen habe. Also dass diese Formulierung des jüdischen Weltstaats wird nicht immer so explizit gebraucht, aber sie ist zum Beispiel auch in der Verschwörungserzählung der New World Order, der NWO, zu Hause. Da wird dann oft George Soros beispielsweise angesprochen, wo gesagt wird, es geht den Mächtigen, den Eliten, geht es darum, ein neues, gefügiges Volk sozusagen herzustellen. Und dafür gibt es diese große Umvolkung, den Bevölkerungsaustausch, dass massenweise Geflüchtete eben in dieser antisemitischen Rede ins Land geholt werden und langsam, aber sicher das widerstandsfähigere deutsche Volk ersetzen sollen. So, und genau das ist der Punkt, den ich eben angemerkt hatte. Den Geflüchteten selber, die sind zwar in erster Linie natürlich die sichtbare Zielscheibe, aber die Frage, wer steckt eigentlich dahinter, das ist eine, die dann oftmals antisemitisch erklärt wird. Man sieht das in der neuen Rechten auch relativ stark. Da ist gar nicht so sehr der Islam oder Muslime selber der Feind, sondern eben der Liberalismus oder der Multikulturalismus als Ideologie, die eben die Gemeinschaft, die traditionelle europäische Ordnung, die traditionellen europäischen Völker zersetzt. Und das ist genau dieser Mechanismus, den man hat. Es gibt irgendeine Krise, also sei es die Pandemie oder eben Migrationsbewegungen nach Europa. Und hinter all diesen Krisen steht immer im Zweifel der Jude. Deswegen bietet sich der Antisemitismus als eine Welterklärung, als eine umfassende Welterklärung auch so an, weil er auf jeden Kontext reagieren kann, wie ein Chamäleon sich anpassen kann und trotzdem das Individuum nicht in so einer Ohnmacht zurücklässt. Also wenn man sich etwas nicht erklären kann und auch keine Handhabe hat, dann entsteht natürlich ein Gefühl von Verzweiflung. Und dieses Gefühl der Verzweiflung und dieses Gefühl von Unlust möchte das Individuum, das Subjekt natürlich vermeiden. Wenn man sich dann allerdings so einer Gruppe zugehörig fühlt, die für sich die Wahrheit gepachtet hat, die sagt, wir haben erkannt, wie es eigentlich ist. Wir blicken hinter die Kulissen, wir sind keine Schlafschafe, wie es während der Corona-Pandemie, der immer proklamiert wurde, sondern wir sind die Sehenden, die Wissenden, die Erleuchteten vielleicht sogar, dann wertet das die eigene Identität ja massiv auf. Man fühlt sich als Teil des Guten im Tempo auch für die gesamte Menschheit. Und das ist auch noch ein Punkt des Antisemitismus. Es geht oft um so manichäische Zweiteilungen. Es gibt auf der einen Seite das ultimativ Gute, dann auf der anderen Seite das ultimativ Böse. Und diese beiden Pole kämpfen in einem ewigen Kampf gegeneinander, teilweise aufgeladen eben mit apokalyptischen Vorstellungen, die dann aus dem Christentum stammen, kämpfen gegeneinander. Und die Eigengruppe, die antisemitische Eigengruppe dann in dem Fall, muss diesen Kampf für das Gute übernehmen, um die Menschheit als Ganzes zu retten, bevor man in den Untergang gestoßen wird. Deswegen ist da auch ein extremer Handlungsdruck immer da. Also wenn man selber nicht handelt, dann ist es sinngemäß so, dass die Welt verloren ist. Und dieser Aufruf zum Handeln, zum Mitmachen, kombiniert eben mit dieser Aufwertung der Eigengruppe und auch des Subjekts selber, ist das, was den Antisemitismus und antisemitische Verschwörungsmythen als Ganzes so attraktiv machen.
Vielleicht noch eine Ergänzung zum modernen sprachlichen Gebrauch, nämlich unter anderem auch, ist, dass man vor allen Dingen nach der NS-Zeit angefangen hat, die Sprache zu kodieren und nicht mehr direkt von Weltjudentum beispielsweise zu sprechen, sondern stattdessen so Schlagwörter benutzt wie die Globalisten oder Deep State und so weiter. Und ja, da haben sich die antisemitischen Verschwörungsmythen sprachlich angepasst dahingehend. Und dann noch zu diesem manichäischen Weltbild, das hat auch Einzug gefunden, generell in unsere Kultur teilweise. Wenn man beispielsweise sich Bücher oder Geschichten anschaut, beispielsweise Fantasy-Literatur, dieses klare Gut gegen Böse und das Gute muss gegen das Böse kämpfen, obwohl das Böse eigentlich als übermächtig dargestellt wird, etc. Das sind die Geschichten, die wir alle lieben, die wir alle gerne hören. Und das zeigt halt auch nochmal, vor allen Dingen, man identifiziert sich ja eigentlich mit den Guten, auch in diesen Büchern oder Heldengeschichten, Filmen, wie auch immer. Man identifiziert sich mit den Guten, man möchte zu den Guten gehören. Und das ist eben das, was Herr Zabok gerade gesagt hat. Das ist ein Gefühl, was eben sehr attraktiv ist und einem auch eine gewisse Handlungsfähigkeit in Situationen gibt, wo man eigentlich eher Machtlosigkeit verspürt.
Genau, zu dieser Machtlosigkeit vielleicht auch noch ein anderer Aspekt zentral für den Antisemitismus, und das ist die grafische Projektion, wie es bei Adorno und Horkheimer heißt. Also, wie ich ja auch schon angesprochen habe, ist der Kapitalismus der Grund dafür, dass es eben eine zunehmende Ohnmacht in der Bevölkerung gibt. Und all diese Wünsche, die das Subjekt aber hat, nämlich Freiheit, nämlich Kontrolle über das eigene Leben, aber auch die Möglichkeit, eben die Welt zu gestalten, das sind solche Wünsche, die in der kapitalistisch modernen Gesellschaft so für die allermeisten nicht umsetzbar sind. Und um eben nicht an dieser Verzweiflung, dass die eigenen Wünsche niemals erfüllt werden können, zu ersticken, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen, werden all diese Wünsche und Begierden, die das Individuum hat, auf ein Äußeres projiziert. Und dieses Äußere sind dann auch wieder Jüdinnen und Juden. Also wenn eben diese Allmacht, diese Omnipotenz unterstellt wird, dann ist das Ausdruck dessen, dass es eigentlich der Antisemit selber ist, der gerne mächtig wäre, der eigentlich gerne Kontrolle und Selbstbestimmung haben könnte. Oft sind es dann beispielsweise eher immobile Personen, also Personen, die nicht den heutigen globalisierten Anforderungen entsprechen und die sehr in der eigenen Gemeinschaft verhaftet sind, die sich aber eigentlich wünschen, da rauszukommen aus dieser Enge, die dann aber diesen Wunsch auch die kosmopolitischen Juden projizieren würden. Also all diese und auch dieser der Punkt, dass man unmenschliche Reichtümer angehäuft hat, was ja historisch aufs Engste mit dem Judentum verbunden ist. Also die Geldmengen, die laut den Protokollen der Weisen zu Zion von Jüdinnen und Juden angehäuft worden sind, das ist eigentlich Spiegelbild dessen, dass man selber gerne reich wäre und zu den Gewinnern in dieser Gesellschaft gehören würde. Und die eigene Ohnmacht spiegelt sich dann in solchen pathischen Projektionen wieder. Und diese Projektionen führen dann auch eben dazu, dass der Träger, der vermeintliche Träger dieser Eigenschaften von Allmacht, von Reichtum, von Freiheit, dass die ausgelöscht werden sollen und sich an denen zu rächen und um sozusagen auch die eigenen Begierden, diese eigenen nicht zu stillenden Begierden vernichtet zu werden. Dieser Vernichtungswunsch ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz entscheidend ist für den Antisemitismus und der ihn auch in gewisser Weise vom Rassismus abhebt. Während man im Rassismus ja eine Herrschaftsideologie, also eine herrschaftslegitimierende Ideologie für den Kolonialismus historisch hatte und eben die rassifizierten Personen als untergeordnet und weniger wert charakterisiert, um sie beherrschen zu können, ist der Antisemitismus, der sich nach oben richtet und Jüdinnen und Juden als übermächtig und als Gefahr für die gesamte Welt darstellt, ist halt noch gefährlicher, weil er es notwendig macht in der antisemitischen Wahrnehmung, dass Juden und Juden vernichtet werden. Mit denen kann es keine Koexistenz geben, mit denen kann es keine Kompromisse geben, mit denen kann es keine gemeinsame Gesellschaft geben, weil immer die Gefahr besteht, dass Juden und Juden ihre Macht ausspielen und die Menschheit unterjochen und perspektivisch eben zerstören.
Wie verbreitet sind denn diese antisemitischen, antizionistischen Verschwörungsmythen in unserer heutigen Gesellschaft, gerade mit Blick auf Deutschland, das ja mit der Shoah, mit dem Holocaust eine ganz besondere Geschichte zum Thema hat und auch da ja eigentlich, so sollte man zumindest hoffen, mit Bildung und Aufklärung, was auch immer dagegen vorgeht, dass sich solche Verschwörungsmythen verbreiten und etablieren. Also wie viele Leute glauben sowas?
Das kommt halt eben ganz auf den Kontext an und auf die Erscheinungsform des Antisemitismus. Die Frau Thur hat es ja eben schon angesprochen, dass in Deutschland nach dem Nationalsozialismus so ein klassischer, offener Antisemitismus, der Juden als Juden benennt, größtenteils tabuisiert ist in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, ein solcher Antisemitismus, der beispielsweise sagt, Juden sind unser Unglück, der ist heutzutage nicht mehr so präsent. Während das beispielsweise für Schuldabwehr-Antisemitismus, für den auch sogenannten sekundären Antisemitismus, wo es darum geht, den Holocaust zu relativieren, zu leugnen, kleinzureden, das Ende eines Schuldkults zu fordern, Schlussstrich zu fordern, während der sehr, sehr verbreitet ist. Also es gibt Erkenntnisse aus der Leipziger Autoritarismus-Studie, dass bis zu 80% entweder manifest oder latent solchen sekundär antisemitischen Forderungen nach einem Schlussstrich zustimmen. Also das ist wirklich eigentlich ein Konsens in der deutschen Gesellschaft, könnte man schon fast sagen, dass es zumindest eine gewisse Affinität zu so einem sekundären Antisemitismus gibt. Der israelbezogene Antisemitismus ist natürlich einer, der jetzt in den letzten Jahren, insbesondere seit dem 7. Oktober, nochmal deutlich präsenter ist in der Gesellschaft, wo man auch erkennt, dass der in der Lage ist, ganz, ganz unterschiedliche Milieus zu vereinen. Auch eben die sogenannte Mitte der Gesellschaft, die jetzt zu einem vulgären, traditionellen Antisemitismus eher abgeneigt ist, die aber in der Gestalt von Israel antisemitische Narrative und Bilder durchaus reproduziert. Und zusätzlich hat man eben noch das Phänomen, dass im Zuge eben der Migrationsbewegung nach Deutschland auch viele muslimische Personen in Deutschland jetzt leben, wo es dieses Bewusstsein oder diese Tabuisierung von bestimmten Begriffen in dem Maße nicht so gibt, weil sie eben nicht die Geschichte der Shoah in dem Maße transportiert bekommen haben. Deswegen dann in solchen Kontexten dieser traditionelle Antisemitismus nochmal stärker ist als beispielsweise in christlichen Milieus, während aber dann der Schuldabwehr-Antisemitismus in muslimischen Communities deutlich geringer ist, je nach Umfrage, als in nicht-muslimischen Gruppen. Während der israelbezogene Antisemitismus in beiden Gruppen sehr, sehr stark ist in den letzten Jahren, natürlich allerdings auch stärker in eher muslimisch geprägten Kreisen.
Ja, genau. Und was die Thematik betrifft, dass ja eigentlich logische Erklärungen und Bildung etc. dazu führen sollten, dass solche Verschwörungsmythen weniger Verbreitung finden oder dekonstruiert werden können. Da ist leider zu sagen, dass Antisemitismus sich auch in sehr gebildeten Kreisen finden lassen, beispielsweise auch in universitären Kreisen etc. Wie der Herr Zabok ja auch gesagt hatte, bietet Antisemitismus in den verschiedensten Lebensbereichen, in verschiedensten Krisensituationen etc. eine Handlungsmöglichkeit, wo es eigentlich realistisch gesehen keine gibt. Aber die Menschen haben die Sehnsucht danach und daher bringen dahingehend auch logische Argumente relativ wenig.
Das ist ja auch das zentrale Problem, weswegen wir vom Verschwörungsmythos auch oft sprechen. Der Mythos ist ja eigentlich der Gegensatz zur Aufklärung und zur Vernunft. Der speist sich dann eben etwa aus religiösen Quellen und aktualisiert sich immer weiter. Er ist aber sozusagen nicht dem aufklärerischen Geist und der Vernunft schuldig. Und deswegen, glaube ich, würde an allererster Stelle die Schaffung von einem vernunftgeleiteten kritischen Bewusstsein stehen, das dann früh ansetzen muss, also auch vielleicht schon in der Grundschule und wirklich sehr, sehr früh im Bildungsbereich, um überhaupt erst keine Affinität und Offenheit für antisemitische Deutungen zu erlauben. Gleichzeitig müssen natürlich unterschiedliche Kontexte und Wünsche der Individuen auch wahrgenommen werden. Also die Frage muss ja immer sein, warum ist jemand antisemitisch? Warum ist er Antisemit? Was bringt ihm das für sein eigenes Selbst- oder Weltbild? Und genau da anzusetzen und beispielsweise Selbstwirksamkeitserfahrungen zuzulassen, dass Menschen sich in gewissen Kontexten eben als Herr über das eigene Leben auch fühlen können. Sowas würde, glaube ich, langfristig sehr, sehr viel helfen. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, Jüdinnen und Juden erleben gerade seit dem 7. Oktober eine massive Bedrohungslage. Sie haben Angst, auf die Straße zu gehen. Sie haben Angst, jüdische Symbole zu zeigen. Und da muss es natürlich eben auch eine repressive Komponente geben, also ein Vorgehen gegen, ein hartes Vorgehen gegen antisemitische Straftaten, ein klares politisches Bekenntnis auch von allen demokratischen politischen Parteien, dass Antisemitismus keinen Platz hat und dass man das eben nicht nur in schönen Reden erzählt, sondern dass man das auch praktisch mit Leben füllt. Das kann in der Koalition Deutschlands zu Israel passieren, das kann aber auch beispielsweise im Verbot von antisemitischen Organisationen. Also ich glaube, der Staat muss mit allen Möglichkeiten, sowohl eben präventiv, dass der Fokus sein sollte, aber auch repressiv gegen Autoritäre und Antisemiten vorgehen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man damit jetzt die Lösung für alles gefunden hätte. Also der Antisemitismus hat sich, wie wir auch angesprochen haben, im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verändert und neu angepasst und wird das auch in Zukunft so machen. Und deswegen glaube ich, ist das eine Aufgabe, die man nicht mit ein oder zwei Maßnahmen einfach leisten könnte, sondern da gehört viel kontinuierliche Arbeit dazu.
Aber Sie sagen, dass sich diese Vorurteile gegen Juden mit der Zeit immer wieder verändert haben. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich da so gewisse Leitlinien finde. Es geht immer irgendwie um unlauteren Einfluss, unlautere Macht, unlauteren Reichtum. Es geht immer darum, es hat irgendwas mit Krankheit zu tun, ob es jetzt die Brunnenvergiftung ist oder die angeblichen Mikrochips in der Corona-Impfung. Es geht immer um Gewalt gegen Unschuldige, ob das jetzt die Ritualmordlegenden sind oder andere Vorwürfe, die auch heute noch gemacht werden. Also ja, es hat sich wahrscheinlich vieles verändert. Sie haben ja immer wieder davon gesprochen, das ist alles sehr, sehr kontextabhängig. Ich habe trotzdem das Gefühl, es gibt so ganz große Leitlinien, die sind irgendwie über die letzten über 1000 Jahre gleich geblieben.
Ja, genau. Das ist genau das, wovon der Herr Zabok auch gesprochen hatte. Nämlich, dass es bestimmte Krisensituationen gibt, die die Menschheit halt schon immer beschäftigt haben. Große Krankheiten, Seuchenausbrüche, Epidemien etc. haben die Menschheit schon seit jeher beschäftigt, seit dem ersten Ausbruch einer Seuche. Genauso wie es halt auch ab dem Zeitpunkt, wo es Geld gab, Geschäfte geführt wurden mit Geld, es die Menschen beschäftigt hatte, wenn sie weniger Geld hatten als andere Menschen, weil sie dadurch einen anderen Lebensstandard hatten. Oder Kriegssituationen, Katastrophen, Naturkatastrophen etc. Also jegliche Form von Krisensituation oder etwas, was zur Unzufriedenheit, zu einer persönlichen Unzufriedenheit geführt hat, hat dazu geführt, solche Verschwörungsmythen sich entwickeln zu lassen. Und daher lassen sich solche strukturellen Ähnlichkeiten ja auch über die letzten 1000, 2000 Jahre beobachten.
Vielleicht auch da noch als Beispiel, finde ich, ist das ein ganz gutes Phänomen, wie nämlich die Staatsgründung Israels auf die islamische Welt auch einen Einfluss hatte, weil man da das ganz gut sieht. Man hat nämlich, wie ich schon ausgeführt habe, hat man im Islam ursprünglich das Bild, dass Jüdinnen und Juden unterwürfig und schwach sind und eigentlich eben Muslimen und Muslimen untergeordnet. Das ist sozusagen das traditionelle Bild. Das hat sich verbunden mit dem aus Europa stammenden Antisemitismus, der gesagt hat, Jüdinnen und Juden sind übermächtig. Und mit dieser Staatsgründung Israels wurde das beides zusammengebracht. Also man hat eine Demütigung dadurch, dass diejenigen, die eigentlich der eigenen Religionsgeschichte nachfolgend untergeordnet und unfähig dazu, einen Staat zu gründen, charakterisiert wurden, dass die jetzt eben mitten in der islamischen Welt diesen Staat ins Leben gerufen haben. Und da hat man dann eine konkrete Krise, nämlich auch eine Krise der islamischen Welt, einen Zusammenbruch des Kalifats und eben auch teilweise eine Säkularisierung von bestimmten Ländern, Ägypten beispielsweise. Und diese Krise der islamischen Welt wird dann auch antisemitisch bedeutet. Da greift man dann zurück auf historische Beispiele, auf historische Narrative und aktualisiert sie, bringt sie in die Gegenwart, kombiniert sie mit unterschiedlichen anderen Versatzstücken und bildet daraus dann ein kohärentes Weltbild, das dann, wie man bis heute sieht, eben dazu geführt hat, dass im Islamismus die Vernichtungsabsicht gegenüber Israel und gegenüber Jüdinnen und Juden so immens groß ist, was sich dann am 7. Oktober auch gezeigt hat. Also es ist eine Kontinuität, aber eben auch eine Adaptivität. Also die gleichen Narrative passen sich an, die gleichen Narrative verschmelzen auch mit anderen Ideologien, beispielsweise eben, was man auch heutzutage sehr stark sieht, mit der Postkolonialtheorie beispielsweise, die auch so einen klaren Manichäismus zwischen Gut und Böse, zwischen Unterdrückern und Unterdrückten hat. Und diese Verschmelzung beispielsweise von Postkolonialismus und den historisch antisemitischen Bildern führt dazu, dass dann auch eher linke Personen heute antisemitische Narrative reproduzieren, diesen anhängen. Und diesen eben auch mit der Leidenschaft anhängen, die sie haben, und mit dem Bewusstsein, dass man selber auf der guten, auf der richtigen Seite steht. Also es ist ein Phänomen, das eben ganz unterschiedliche Ideologien vereint, von ganz rechts bis ganz links, von der Mitte der Gesellschaft in islamistische Kreise hinein. Und alle, auch wenn sie sich untereinander sehr feindlich gesonnen sind, können sich darauf einigen, Schuld ist im Zweifel Israel oder Schuld sind die Juden. Und deswegen ist Antisemitismus eben die zentrale Brücke zwischen sämtlichen unterschiedlichen politischen oder religiösen Ausrichtungen.